Hallo und herzlich willkommen bei Herz, Bauch, Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, selbst Mama von 3 Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Episode. Wieder ein Interview, und zwar mit der wunderbaren Anna Schmitz. Sie ist Psychologin und hat mit mir gesprochen über das Thema Krisen rund ums Elternwerden. Und ja, es ist so wertvoll und so wichtig, auf dieses Thema hinzuweisen. Es ist so oft ein Thema und so allgegenwärtig in der Elternschaft, in dem Bereich Schwangerschaft und Wochenbett, aber wird leider nicht ganz so thematisiert. Das heißt, viele betroffene Mamas sind gefühlt damit alleine, was sie aber überhaupt nicht sind. Anna bringt uns das Thema einfach ein Stück näher, spricht darüber, was denn Krisen sein können rund um diese Lebensphase, wodurch sie entstehen, wo du Hilfe bekommen kannst und wie Unterstützung aussehen kann und was dir quasi sofort helfen kann, dass es dir eine Idee besser geht und du das selbst mit in die Hand nehmen kannst. Ja, schön, dass du da bist und jetzt lass dich mitnehmen und ich schicke dir Liebe raus. Los geht's. Hallo, ich bin hier wieder mal in einem Interview und ich freue mich riesig, heute die liebe Anna begrüßen zu dürfen. Nach einigen Hürden haben wir es geschafft, hier im Zoom uns zu treffen. Wir haben uns kennengelernt auf einer Fortbildung, wo sie einen Vortrag gehalten hat über genau dieses Thema, worüber wir heute sprechen möchten. Und sie ist Expertin in diesem Thema und gibt jetzt bestimmt dir als Schwangere und unter Umständen auch schon als Mama einiges mit, dass du ja dich darüber informierst, dass du besser durch diese Zeit gehen kannst. Und ja, ich übergebe jetzt einfach mal das Wort und dann ja, stell dich gerne einfach vor, sag, was dein Thema ist und warum ich gerade dich jetzt so gerne im Podcast haben wollte, dass wir hier ganz schöne Hürden genommen haben.
Ja, erstmal hallo auf jeden Fall auch von mir. Ich freue mich sehr, dass genau wir jetzt endlich zusammengefunden haben. Ich bin Anna Schmitz, ich bin Psychologin und ja, habe mich einfach auf die Beratung und eben auf die Weiterbildung auch von Fachkräften spezialisiert. Alles, was so Krisen rund um die Geburt, ums Elternwerden, um die Schwangerschaft angeht. Also das startet eigentlich beim Kinderwunsch. Gerade im Moment mache ich auch sehr, sehr viel zum Thema Fehlgeburt und Angst vor der Geburt. Aber es geht eben auch weiter in Richtung psychische Gesundheit im Wochenbett, Krisen im Wochenbett und auch ganz allgemein so die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Und das ist so, also mein fachlicher Hintergrund ist, wie gesagt, die Psychologie. Und ja, da habe ich einfach das Gefühl, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen fürs Elternwerden.
Ich steige mal schon direkt ein. Woran merkt denn eine Frau, eine Schwangere oder vielleicht eine Mama oder vielleicht auch eine Frau, die einen Kinderwunsch hat, dass sie jetzt vielleicht da irgendein Thema hat, wo es sich lohnt, hinzuschauen, sich Unterstützung zu holen vielleicht?
Also ganz wichtig finde ich erstmal zu sagen, dass es gibt natürlich festgelegte Diagnosen. Es gibt psychische Erkrankungen, Aber da ist man eigentlich heute so weit, nicht mehr zu sagen, da gibt es jetzt nur 0 oder 1, also man ist psychisch krank oder nicht, sondern das ist eher so ein Kontinuum sozusagen, ne? Und es kann auch Lebensbereiche geben oder ja, bestimmte Themen sozusagen geben, einfach wo man Schwierigkeiten hat und andere funktionieren total gut. Deswegen würde ich eigentlich immer sagen, wenn man unter etwas leidet, wenn man subjektiv Leidensdruck hat oder wenn man sagt, boah, das schränkt meinen Alltag total ein. Also sagen wir mal jetzt, die Angst vor der Geburt, schränkt einfach meinen Alltag so ein. Ich muss da ständig dran denken, ich mache mir ständig Sorgen. Dann darf man sich Hilfe holen und dann ist das völlig okay und das ist erstmal völlig unabhängig davon, ob das jetzt nachher wirklich eine psychische Erkrankung ist oder nicht. Und ja, auch einfach eine, ich sag mal, eine Krise oder etwas, was keinen Krankheitswert hat, kann einen ja trotzdem im Alltag total belasten und kann, wenn man sich dann Hilfe holt, schnell besser werden und eben vielleicht auch dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu einer Verschlechterung kommt. Und deswegen würde ich immer, immer empfehlen, möglichst früh sozusagen sich Hilfe zu holen. Und das können auch schon ganz einfache Tipps zur Selbsthilfe sein dann manchmal.
Wenn ich jetzt merke, gehen wir gerade in das Thema rein, Angst vor der Geburt, ist ja auch ein Thema, in dem ich sehr viel arbeite. Ja, ich habe Angst, es geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich spiele jetzt vielleicht immer irgendwelche Szenarien durch und ja, habe einfach schon den Horror vor der Geburt, obwohl ich jetzt vielleicht gerade in der 10. Schwangerschaftswoche bin. Natürlich, vielleicht unterschiedliche Situationen spielen eine große Rolle. Ist es meine erste Schwangerschaft oder die weitere oder eine weitere? Was würdest du sagen, was jetzt mir direkt helfen kann, auf dem Weg dahin Hilfe zu suchen? Weil das ist ja in Deutschland gerade ein Riesenthema, dass wir doch lange warten müssen unter Umständen für psychologische Unterstützung, beziehungsweise das ja auch ein paar Tage dauert oder, ne? Dass ein Weg ist, vielleicht auch manchmal auch noch nicht dieser Weg, sich zu trauen. Ne? Was kann denn so persönlich schon eine Verbesserung bringen?
Also ich finde, es hilft eigentlich immer, sich auch so seine mentale, psychische Gesundheit so vorzustellen, dass das so eine Balance ist aus Ressourcen, Schutzfaktoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Belastungsfaktoren. Und manchmal ist es so, dass wir gerade ganz viele verschiedene Belastungsfaktoren haben, individuell ganz unterschiedlich. Also das kann sowas sein wie wenig Unterstützung, vielleicht Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder man hat vielleicht eine schwierige finanzielle Situation. Man hat vielleicht schon eine Depression oder eine Angststörung in der eigenen Geschichte und weiß, dass man da vielleicht schon vorbelastet ist sozusagen. Verschiedenste Faktoren sozusagen, die eine Seite der Waage nach unten drücken. Und dann hat man aber eben auf der anderen Seite vielleicht bestimmte Ressourcen oder Schutzfaktoren, also sowas wie eine tolle Freundin, die einen unterstützt, eine gute Familie, eine gute Partnerschaft, vielleicht ein Beruf, der einen erfüllt, ein Hobby, was einem ganz viel Energie gibt. Vielleicht hat man auch schon bestimmte Krisen gemeistert und weiß da, hey, da kann ich auf bestimmte Fähigkeiten zurückgreifen. Und natürlich auch so der eigene Lebensstil. Also das wird oft unterschätzt, dass so ganz grundlegende Dinge wie eine gesunde Ernährung, Bewegung, Schlaf, auch schon ganz viel mit unserer mentalen Gesundheit machen. Und das heißt, ich kann immer auf beiden Seiten ansetzen. Also ich kann entweder die Belastung reduzieren und kann sagen, zum Beispiel, ich versuche mir Hilfe zu holen, um die soziale Unterstützung zu haben. Ich versuche, das mit meiner Partnerschaft, mit meiner finanziellen Situation in den Griff zu bekommen. Ich versuche vielleicht, Alltagsbelastungen irgendwie zu reduzieren. Oder eben, weil das natürlich auch nicht immer möglich ist, auf der anderen Seite anzusetzen und dann zu sagen, ich versuche das, was mir gut tut, was mir Energie gibt, aufzubauen. Ich schaue, ob ich irgendwie ein Hobby finde, was mir Energie gibt. Ich schaue, ob ich kleine Inseln der Entspannung im Alltag einbringen kann. Ich kann gucken, schlafe ich denn genug? Trinke ich genug? Wie ernähre ich mich? Das hört sich so einfach an und natürlich weiß ich, dass das nicht alles einfach umzusetzen ist. Aber für mich sind das so die beiden Ansatzpunkte eigentlich, die man hat und wo man bei sich selber mal ehrlich reflektieren kann, wo kann man da vielleicht ansetzen?
Also das gilt jetzt so für eigentlich alle Krisen rund um die Geburt, um das Mama-Sein und so weiter, ne? Ja, das ganz viel eine Rolle spielt. Was mir da jetzt direkt kommt, und dann gehen wir gerne nochmal auf das Thema Angst vor der Geburt ein, sind natürlich auch, welche Bilder habe ich im Kopf, welche Rollen meine ich ausfüllen zu müssen, ne? Das finde ich ist ein Riesenthema, ne?
Das stimmt.
Aus meiner Erfahrung sind viele Krisen oder Ansätze von Krisen oder aber auch so dieses, ich schlitter da rein, damit verbunden, dass man ja ein Bild davon hat, wie man als Mutter zu sein hat zum Beispiel oder wie man sich jetzt zu fühlen hat oder so, ne? Und das mit welchen Bildern ich mich fülle von außen, ne? Also was an Input kommt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also diese Erwartungen, die man entweder von außen, aber manchmal auch von sich selber irgendwie hat, und die dann auf eine Realität sozusagen treffen, die einfach anders aussieht. Und man dann erstmal üben muss zu akzeptieren, das sieht irgendwie anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Das läuft irgendwie anders. Ich fühle mich vielleicht auch anders. Und da geht es ganz viel darum, die eigenen Gefühle und Gedanken erstmal anzunehmen und nicht zu bewerten. Und das ist natürlich Übungssache und gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatzpunkt. Und gerade wenn es jetzt ums Elternwerden geht, natürlich auch nochmal sich mit dem Partner, der Partnerin austauschen, die da sozusagen noch zugehört. Weil ganz oft haben wir ja auch bestimmte Erwartungen, wie sich zum Beispiel unser Partner verhalten soll, sagen wir mal jetzt in einer klassischen heteronormativen Familie sozusagen, wie sich jetzt mein Mann verhalten soll, wie ein guter Vater aussieht, wie er mich unterstützen soll. Da habe ich natürlich auch so bestimmte Vorstellungen vielleicht. Und wenn wir uns da gar nicht austauschen, und haben wir vielleicht ein ganz anderes Bild davon, wie das aussehen könnte. Und deswegen finde ich das da auch nochmal ganz wichtig, so diese Vorstellungen auch mit dem untereinander ebenso abzugleichen und zu besprechen.
Ja. Und uns selber auch immer wieder fragen, ob wir gewisse Dinge genauso wollen, auch für uns, ne? Also, oder dass wir sie so machen oder machen wir sie automatisiert vielleicht, weil wir denken, jemand anderes erwartet das, aber eigentlich liegt es gar nicht in unserer Natur, ne? Also,
Total.
ja.
Total.
Aus meiner Erfahrung holen halt gerade diese Schwangerschaft und vor allen Dingen das Elternsein oder das Mama-Sein halt quasi auch so alle Dinge aus dem Keller so hoch, ne? Also gerade ein Baby, was dann vielleicht auch noch im Wochenbett weint und was, ne? Weiblicher Körper, der sich nicht mehr so fit fühlt, nicht mehr so attraktiv fühlt, was auch immer, ne? Also in alle Richtungen wird da irgendwas aufgegraben und man muss sich damit auseinandersetzen, ne? Das ist ja.
Absolut. Und ich glaube, dass sich die Hormone verändern und es da große Schwankungen gibt, das wissen wir ja schon ein bisschen länger. Aber es kommt ja auch mehr und mehr Forschung raus, dass sich das Gehirn auch nochmal sehr stark verändert von Eltern, gerade auch von Müttern, dass sich das einfach nochmal wirklich komplett umbaut. So ähnlich wie in der Pubertät, da gibt es ja diesen Begriff Muttertät, den ich auch sehr treffend und spannend finde. Und ja, ich glaube, da macht das Hirn sozusagen nochmal ganz viel Platz, um Neues zu lernen, um neue Fähigkeiten sich anzueignen. Und das ist aber anstrengend. Und das bringt auch ganz viele Gefühle mit sich. Und ich glaube, da muss man erstmal verstehen, dass das normal ist. Also, dass es okay ist auch, dass man so ein Gefühlsauf und Ab hat, dass man nicht nur positive Gefühle hat und sich über das Baby freut, sondern vielleicht auch manchmal sich hilflos fühlt, traurig fühlt, wütend ist, vielleicht ja wie so ein Abschied auch von seinem alten Leben erstmal durchleben muss, sozusagen. Aber dass da eben auch ganz viel Neues kommt und ja, man plötzlich eben zum Beispiel auch durch diese Themen, die dann irgendwie aufkommen, ganz viel Neues über sich lernt, über die Welt lernt und das eigentlich auch eine total schöne Möglichkeit ist, so zu wachsen.
Absolut. Magst du da, jetzt hast du schon, bist du reingegangen in die Gefühle, die da völlig normal sind? Magst du noch ein paar Symptome aufzählen, die jetzt vielleicht gerade in der Schwangerschaft auftauchen können oder im Wochenbett, die
Ja.
vielleicht auch manchmal vorrangig, wo man denkt, ah, das hat ja damit gar nichts zu tun, ne? Weil viele vielleicht denken, wo kommt denn das jetzt gerade her? Und das vielleicht irgendwie zu managen und oder auch zu matchen, zu wissen, ah, das hat jetzt damit zu tun, ne? Dass ich gerade in dieser Veränderung bin. Was fällt dir da noch ein? Ja, was?
Also ich glaube, was für ganz viele überraschend ist, gerade wenn die Schwangerschaft geplant ist, wenn man vielleicht auch schon eine längere Kinderwunschzeit hinter sich hat, dass man dann, wenn man dann schwanger ist, trotzdem ganz ambivalente Gefühle hat. Also trotzdem auch vielleicht sowas denkt wie, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Und war das jetzt die richtige Entscheidung? Und ist das überhaupt der richtige Zeitpunkt? Und werde ich eine gute Mutter sein? Bin ich überhaupt reif genug dafür? Und solche Gedanken sind völlig normal und gehören einfach dazu. Ich stelle mir das einfach so ein bisschen so vor, dass der Körper ja einfach so viel umstellt und so viel neu dazulernen muss, dass uns diese Gedanken dann letztendlich ja auch motivieren, ganz viel zu lernen und ganz viel uns anzuschauen vorher und uns vorzubereiten. Und ja, dass uns durch diese Gefühle und Gedanken wir uns schon mal mit der Mutterrolle beschäftigen, mit unserem Leben danach beschäftigen und uns das einfach dann, ja, einfach schon mal vorbereitet.
Und so ein bisschen neu ausrichten, ne? Also uns irgendwie
Ja.
auch mal ein bisschen nochmal auf den Zahn fühlen, zu gucken, okay,
Ja.
welche Werte stimmen jetzt zum Beispiel noch, die ich jetzt vorher gelebt habe und was braucht es auch, um das umzusortieren, ne?
Absolut, genau. Und das zieht sich eigentlich so durch. Also dieses, wir haben von außen oft die Erwartung, als Mutter muss man immer voller Liebe sein, voller Glück darüber, dass das Kind jetzt da ist. Und genau wie bei allen anderen Menschen auch, haben wir aber natürlich nach wie vor eine ganze Palette an Gefühlen, auch unserem Kind gegenüber. Und das, ne, auch im Wochenbett und auch darüber hinaus unser ganzes Leben, haben wir verschiedenste Gefühle. Zum Beispiel sowas wie Traurigkeit, zum Beispiel sowas, natürlich auch am Anfang Überforderung, Hilflosigkeit. Vielleicht auch, wenn das Kind dann eben viel schreit, kommen wir oft in so ein Gefühl von Wut und Verzweiflung vielleicht, weil wir nicht wissen, was sollen wir tun. Ja, Neid vielleicht auf unseren Partner, unsere Partnerin, die vielleicht ganz normal noch arbeiten gehen und wir sind irgendwie zu Hause, also bei uns hat sich das Leben viel stärker verändert vielleicht als bei unserem Partner. Ja, einfach solche Dinge sind erstmal völlig normal. Und trotzdem muss man natürlich hinschauen, also viele kennen ja diesen Begriff Baby Blues, der so im Wochenbett auftreten kann und den tatsächlich ungefähr 50 bis 80% der Frauen so bekommen, sage ich mal. Man geht davon aus, dass es vor allem mit der Hormonumstellung zusammenhängt, die eben gerade kurz nach der Geburt sehr, sehr stark ist. Da sind bestimmte Hormone, die die Schwangerschaft aufrecht erhalten haben, die eben abfallen. Und andere wie den Milcheinschuss bewirken, die dann plötzlich ganz stark ansteigen, so dass wir wirklich so ein absolutes Auf und Ab an Hormonen haben in dieser Zeit. Und das ist eben ein wichtiger Grund dafür, warum auch unsere Stimmung total schwanken kann. Und so typische Symptome von einem Baby Blues sind dann eben Stimmungsschwankungen, vielleicht auch, dass man mehr weinen muss, dass man sich total überfordert fühlt. Und das ist erstmal nur ein Zeichen dafür, okay, du brauchst jetzt Ruhe, du brauchst ein bisschen Zeit, um anzukommen. Gönn dir Zeit für dich und dein Baby, dass du nicht so viel Besuch hast, dass ihr viel kuscheln könnt, viel für euch seid und erstmal einfach in dieser neuen Situation ankommen könnt. Und die allermeisten Frauen mit Babyblues sind nach wenigen Stunden bis Tagen wieder stabil mit ihrer Stimmung. Und dann gibt es natürlich noch die postpartalen Depressionen zum Beispiel, die sich dann eher so in Symptomen äußern, wie so eine starke Antriebslosigkeit, dass man so das Interesse verliert, irgendetwas anderes zu machen, gar keine Lust hat auf soziale Kontakte, Schwierigkeiten mit dem Schlaf und dem Appetit hat, und insgesamt eher so von den Gefühlen sehr gedämpft ist, also keine großen Schwankungen mehr hat, sondern ja eher wie so eine Nulllinie und sich so ein bisschen so leer fühlt, manchmal auch Schwierigkeiten hat, eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Das muss aber nicht so sein. Und da ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, was es schwierig macht, das zu diagnostizieren, weil schlechten Schlaf und Schwierigkeiten, sich gesund zu ernähren, haben ganz viele Eltern in dieser Zeit. Das heißt also, und es gibt zum Beispiel ja auch ganz viele Frauen, die einen Eisenmangel haben in dieser Zeit und aus dem Grund sehr erschöpft und müde sind. Das heißt also, um da wirklich eine postpartale Depression diagnostizieren zu können, macht man dann erstmal auch eine medizinische Abklärung. Dann muss das über eine gewisse Zeit auch bestehen, diese Symptomatik. Und das muss man auch gar nicht zu Hause sozusagen selber diagnostizieren können. Und trotzdem finde ich, wenn man ja das bemerkt, dass man in diese Richtung geht, dass man diese Symptome an sich bemerkt, darf man sich frühzeitig Hilfe holen. Ich hatte auch gerade erst eine Frau eben in der Beratung, die sich nach einer Woche auch gemeldet hat und sich selber auch ganz viel Unterstützung organisiert hat, unter anderem Beratung bei mir, aber auch noch eben andere Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Und das finde ich so sinnvoll. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen würde, das ist jetzt eine postpartale Depression oder nicht. Aber natürlich darf man sich dann schon Unterstützung holen und darf alles vorbereiten, dass das eben nicht erst sich verschlimmert, die Situation, und dass sie nicht erst chronisch wird und man vielleicht auch so ein starkes Schlafdefizit aufbaut. Das war so ein Marker zum Beispiel jetzt bei dieser Frau, die gesagt hat, ich merke das bei mir ganz schnell am Schlaf, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann dann einfach nicht mehr einschlafen, nicht mehr durchschlafen. Und das liegt nicht nur daran, dass das Kind mich weckt zum Stillen sozusagen.
Ja, also was mir da noch kommt, weil ich das jetzt auch gerade aktuell in der Betreuung, in der Begleitung mit drin habe, also auch eine Frau, die sicherlich unter einer Wochenbettdepression leidet, ist so dieses Thema auch Selbstvorwürfe, ne? Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark bei vielen. Was ich immer mal wieder beobachte, ist auch eher manchmal auch so ein entgegengesetztes. Also das ist, ne, das diese, was du am Anfang so auch bei den Ressourcen und Problemen, ne, so genannt hast als Balance, ist es ja auch mit den Gefühlen ähnlich, ne, dass man dann manchmal auch irgendwie in die andere Richtung immer so raus. Also immer super schnell wütend, ganz schnell ungeduldig, ganz schnell oben raus. Ne, jede Kleinigkeit, die vielleicht ja, mal jetzt nicht so 100% klappt, ist gleich so ein Weltuntergang, ne? Also, was ja dann manchmal fast so ein bisschen so, als wäre es nicht, als wäre man emotional halt nicht so flach, ne? Sondern wir haben vielleicht eine Zeit dann so eine Abgeflachtheit und dann, wenn aber irgendwas kommt, dann explodiert es gleich, ne? Also, dieses aus der Balance kommen ist einfach das, was ich auch oft beobachte, ne?
Ja. Ja.
Mit sich selber vor allen Dingen auch, ne? Also ich glaube manchmal gar nicht so unbedingt nach außen, sondern wie sprechen, also jetzt gerade hier im Podcast finde ich das total wertvoll, die Frauen ja direkt anzusprechen, zu sagen, schau mal zu dir selber rein. Es geht nicht immer nur darum, wie du nach außen wirkst oder wie du nach außen agieren kannst, sondern auch, wie fühlst du dich denn selber innen drin, ne? Wie redest du mit dir? Wie bist du mit dir? Was gönnst du dir auch, ne? Also diese Dinge.
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das zieht sich dann durch die gesamte Elternschaft eigentlich. Und es ist natürlich, wenn das Baby ganz klein ist, dann muss man einfach viele Bedürfnisse erfüllen. Da sind die kleinen Wesen super darauf angewiesen, dass wir ja einfach rund um die Uhr wirklich für sie da sind. Und trotzdem kann man sozusagen ab dem Moment auch üben, für sich da zu sein, weil das merkt man einfach, finde ich, auch ziemlich schnell, dass wenn man selber so völlig ausgepowert, ohne Energie ist, dann hat man schnell nicht mehr viel zu geben, hat man schnell nicht mehr viel im Tank sozusagen, um das dann auch an sein Baby weiterzugeben. Und das finde ich eigentlich schön, wenn man dann das frühzeitig bemerkt und frühzeitig vielleicht schon für sich selber Strategien findet, auch immer wieder den eigenen Tank zwischendurch aufzufüllen. Das ist nicht einfach und das ist gerade in dieser Anfangszeit definitiv auch eine Herausforderung. Und da kommt jeder oder jede an ihre Grenze. Und trotzdem finde ich es schön, wenn man das von Anfang an im Hinterkopf hat. Und genau wie du sagst, wenn man übt, auch mit den Worten, wie man mit sich spricht, mitfühlend mit sich selber zu sein. Nicht so hart mit sich selber zu sein.
Du hast es jetzt so weich formuliert. Ich würde fast sogar sagen, man muss das als Mama. Weil wir sind ja die Basis dafür, dass es auch unseren Kindern, dass es auch diesem ganzen Konstrukt gut geht. Und daher denke ich fast, das ist eine unserer Hauptaufgaben als Eltern oder als Mama, ja. Weil wenn wir nicht nach uns schauen, dann bricht das Ganze so ein bisschen oder könnte zusammenbrechen, sage ich jetzt mal, bricht nicht unbedingt gleich zusammen. Wir können ja lang das Ganze mitmachen. Aber wenn wir uns selber nicht nähren, dann haben wir nichts zu geben, ne? Also das ja. Eigentlich so eine Grundaufgabe, sehe ich. So eine.
Absolut, absolut. Also es gibt ein Zitat von Nora Imlau, was ich sehr, sehr mag. Ich kriege das jetzt nicht auf Anhieb genau perfekt hin, aber sie sagt sowas wie, dass wir das Recht, die Pflicht und die Verantwortung haben, uns um uns selbst zu kümmern, um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Und das ist etwas, was ich mir selber auch immer wieder sage und was ich auch gerne so weitergebe. Also, dass wir uns klar machen, dass wir das Recht haben, aber eben auch die Verantwortung haben, um uns, also auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Und trotzdem glaube ich, dass wir gerade was das Wochenbett angeht, schon darauf angewiesen sind, dass andere uns unterstützen. Und da dürfen wir um Hilfe fragen, dürfen wir Hilfe annehmen, so viel es geht, so viel irgendwie möglich ist und dieses Dorf uns aufbauen, dieses dieses Dorf, was wir brauchen, um Kinder großzuziehen. Idealerweise können wir das dann von dem Zeitpunkt an schon aufbauen und nutzen.
Ja, das ist ja auch das Thema Ressourcen, ne? Also eigentlich, ja. Wenn wir meinen, wir könnten das als Drei-Personen-Familie ganz alleine wuppen, dann ist die Gefahr, in irgendeine Krise zu geraten, ja viel, viel größer, als wenn wir uns da die große, ein Backup schaffen einfach, ne? Und was ich mag das hier, weil ich das so liebe, das kennst du bestimmt, dieses Bild von der Sauerstoffmaske,
ja.
Das Flugzeug. Wenn man die da zuerst aufzieht und viele Mamas, also ich mache das immer wieder auch im Kurs oder so, jetzt hier bei mir, wenn ich sage, und wem ziehst du zuerst die Maske auf? Und alle, ja, meinem Kind, das ist das Wichtigste. Ja. Aber es ist so wichtig, diese Sauerstoffmaske erstmal selber aufzuziehen, weil nur dann habe ich ja die Kapazität, nur lang genug Sauerstoff, um dann auch meinem Kind und allen anderen Unterstützung zu geben. Und das ist für mich so ein Bild, das dürfen die Mamas einfach immer wieder hochholen oder die Eltern insgesamt auch, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Magst du noch mal reingehen in das Thema Angst? Weil Angst ist ja sowas, leider heute, man merkt es, also ich jetzt in meiner Praxis sowieso, aber auch wenn man in Social Media unterwegs ist und so weiter, also das ist ein zunehmendes Thema. Mhm. Angst vor allem Möglichen, ne, halt politisch und so weiter jetzt aktuell auch, also unsere Welt und so, ne? Aber vor allen Dingen auch diese Ängste vor Herausforderungen oder gerade speziell die Angst vor der Geburt. Woher aus deiner Erfahrung kommen diese Ängste oder gerade speziell die Angst vor der Geburt, gerade wenn jetzt eine Frau vielleicht noch gar nicht geboren hat und diese Erfahrung ja noch gar nicht gemacht hat? Was spielt da mit rein?
Genau, also ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, hat eine Frau schon schlechte Erfahrungen gemacht während der Geburt oder nicht, dann ist die Ursache sozusagen nochmal anders. Aber wenn sie noch kein Kind bekommen hat, gibt es unterschiedliche Ursachen. Ich glaube, genau wie du sagst, ein großer Punkt ist diese Unvorhersehbarkeit und Unplanbarkeit von Geburt. Das sind wir einfach nicht mehr so gewohnt und das mögen wir nicht gerne. Also einfach insgesamt Ungewissheit, Unplanbarkeit ist etwas, was uns verunsichert. Und im Moment ist es einfach so verbreitet, dass wir ganz viele Details unseres Lebens gut vorhersehen können. Wir können, okay, so im Rahmen das Wetter vorhersehen. Wir können alles Mögliche tracken. Wir können alles Mögliche genau vorher planen. Wenn wir irgendwo einen Urlaub machen, können wir vorher raussuchen, in welches Restaurant wir gehen, welche Aktivitäten wir machen. Wir sind es kaum noch gewohnt, irgendwo eine Ungewissheit aushalten zu müssen. Und dann kommt jetzt dieses Erlebnis, sage ich mal, Geburt, was wirklich viel Ungewissheit beinhaltet und Unplanbarkeit beinhaltet. Und das ist erstmal ganz schwierig, damit umzugehen. Und viele von uns haben ein großes Bedürfnis danach, kontrollieren zu können, wie wir uns selber verhalten und wie eine Situation aussehen wird. Und dann glaube ich auch, dass wir durch unsere eigenen, durch, also wie wir aufgewachsen sind als Kind, durch, dadurch, wie wir geboren wurden, was uns vielleicht unsere Eltern darüber erzählt haben, wie wir geboren wurden, aber auch wie wir so, ne, in unserem Umfeld einfach, was für Geburtsgeschichten wir gehört haben. Und oft hören wir nichts von den Geburten, die so ganz normal, sage ich mal in Anführungszeichen, gelaufen sind, die einfach gut und halt relativ ereignislos bis dann eben auf die Geburt des Kindes abgelaufen sind, sondern wir hören immer nur die Horror-Stories von irgendwelchen Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern und natürlich auch in den Medien, in irgendwelchen Serien, die wir schauen, Filmen, die wir schauen. Da wird Geburt dafür genutzt, Drama reinzubekommen in die Serie oder vielleicht auch Comedy-Elemente, dass der Mann umfällt oder was weiß ich, im Kreißsaal die Frau die Hände zerdrückt vom Mann. So, das ist so das, was wir vielleicht als Bild von Geburt in den Kopf bekommen. Und ja, das ist einfach etwas, was ich glaube, was noch unterschätzt wird, dass, weil wir einfach so über unser ganzes Leben immer wieder vermittelt bekommen, so sieht Geburt aus, aber es ist eigentlich gar nicht die Realität. Es ist für Nicht-Fachpersonen schwierig einzuschätzen, stellt das jetzt eine realistische Geburt überhaupt dar, was ich da sehe? Und ja, da wurden und werden Frauen einfach noch sehr oft sehr passiv dargestellt, als würden immer nur die Ärzte oder Ärztinnen das Kind holen. Und die Frau könnte da eigentlich gar nicht viel machen. Die liegt wie ein Käfer auf dem Rücken und ja, kann eigentlich nicht viel zu der Geburt beitragen. Ja, und das ist so ein Bild, was uns vermittelt, wir sind eigentlich relativ passiv, wir können gar nicht so viel machen und wir sind dem so ein bisschen ausgeliefert.
Hilflos sozusagen. Ne?
Genau, genau. Und ja, wenn wir dieses Bild haben von Geburt, finde ich es sehr verständlich, dass wir Angst entwickeln. Und eigentlich müssten wir dahin kommen, Geschichten von Geburt zu erzählen, sei es jetzt untereinander, in Geburtsberichten, aber eben auch in den Medien, wo herauskommt, das ist eine realistische Geburt. Da passiert ganz lang gar nicht so viel. Also viele Stunden wartet man eigentlich und ne, hat Wehen, aber da passiert nichts Dramatisches. Da passiert nicht irgendwas, dass die Fruchtblase platzt und irgendwie ganz viel Hektik entsteht, sondern es gibt ganz viele lange Phasen von Ruhe, Atmen, sich konzentrieren und eben warten, bis der Muttermund soweit geöffnet ist. Ja, dann also erstmal dieses realistischere Bild zu bekommen und auch ein Bild von, hey, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was ich machen kann während der Geburt, um zu einem guten Verlauf beizutragen, um eben nicht mich so passiv und ausgeliefert zu fühlen, sondern um zu spüren, nee, ich kann was dafür machen, dass ich die Schmerzen gut bewältigen kann, dass mein Kind, dass meinem Kind gut geht, dass es mir gut geht während der Geburt und dass ich mich auch selbstbestimmt fühle während der Geburt. Und ich glaube, wenn wir dieses Gefühl haben, wenn wir uns selbstbestimmt und selbstwirksam fühlen und auch das Gefühl haben, wir bilden ein Team mit den Hebammen um uns herum, mit den Ärztinnen um uns herum, wir fühlen uns sicher und gut in der Umgebung, dann kommt die Angst auch auf ein Niveau, was eine völlig verständliche, normale Nervosität vor so einem Ereignis wäre.
Ich finde es immer schön, wenn man sich vorstellt, dass man halt es schafft, aus der Angst in den Respekt zu kommen, sozusagen. Ich habe Respekt vor dem, was da so kommt. Aus meiner Sicht ist es einfach auch noch sehr, sehr wichtig, so eine Art Grundwissen zu haben von dem, was passiert im Körper, ne? Also,
ja.
Es bringt auch einen mega Benefit, wenn ich mir einfach vorstelle, wie toll mein Körper ist. Also, ne, wenn ich auf einen anderen, in einen anderen Blick reinkomme, weil wir ja oft, auch gerade gesellschaftlich so einen kritischen Blick auf den jeweiligen Körper haben, ja. Also im optischen, im Außen schon, ne? Ah, die Nase ist nicht genauso, wie ich sie haben will, oder mein Busen ist zu klein oder so. Und so ist es ja oft so, dass wir auch so einen mega kritischen Blick auch in unseren Körper rein haben, ne? Und sagen, ja, ob das klappt und ob das, ne, geht und ob der das so weiß, wie es geht. Und das ist immer so meine Rede, ja, der weiß das doch tagtäglich. Guck mal, du gehst jeden Tag auf die Toilette und du musst nichts dafür tun, ja. Du kannst jeden Tag deine Nahrung verdauen und es läuft einfach. Also so viele Dinge, die wir gar nicht in Frage stellen, die laufen. Und bei der Geburt plötzlich stellen wir das so in Frage. Und da halt dahin zu kommen und zu sagen, hey, hab doch mal einen anderen Blick auf deinen Körper und auf diesen Ablauf, ne? Und da ein bisschen die Informationen auch zu haben, ne? Was ist denn alles normal und welches Recht habe ich vielleicht auch, ne, unter Geburt? Was brauche ich, das ein bisschen auch zu üben?
Absolut. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass wir insgesamt im Gesundheitssystem mehr üben, wieder Verantwortung für uns und unseren Körper zu übernehmen. Also ich gebe ja auch Fortbildungen, zum Beispiel zum Thema Angst vor der Geburt. Und da hat eine Hebamme mal gesagt, die hat sich immer so ein bisschen gefragt, warum sind denn die Frauen nicht so selbstbestimmter und sagen auch mal, was sie möchten. Und dann hat sich dann beim Zahnarzt auf dem Zahnarztstuhl vorgefunden und der Zahnarzt hat irgendwas an ihren Zähnen gemacht und sie hat selber nur gedacht, oh Gott, jetzt kann ich selber gar nichts mehr sagen und lass einfach mit mir machen, was da gemacht wird, und hat sich so gar nicht selbstbestimmt beim Zahnarzt gefühlt sozusagen und konnte es dann nochmal ganz anders nachvollziehen. Und ich glaube, wir werden wirklich so im Gesundheitssystem, das fängt beim Hausarzt an, Zahnarzt, Frauenarzt oder Ärztin natürlich auch, so sozialisiert sozusagen. Wir werden so groß, dass uns ein bisschen das Gefühl für den Körper abgesprochen wird und dass wir so selber doch gar nicht genau wissen können, was jetzt eigentlich gut ist gerade für uns, und dass wir so sehr, das hört sich jetzt irgendwie so vielleicht ein bisschen zu krass an, aber so sehr autoritätshörig sind sozusagen, was mir der Arzt, die Ärztin sagt, das muss ich so machen, und mein Gefühl halt spielt da nicht so eine große Rolle. Und ich glaube, ne, das hat dann erstmal gar nichts mit Geburt zu tun, aber so werden wir eigentlich schon groß. Und das lernen wir, so ist das beim Arzt, so ist das im Gesundheitssystem. Und plötzlich sollen wir dann bei der Geburt aber total mit unserem Körper verbunden sein und genau wissen, wie man da selbstbestimmt reingehen kann. Und ich glaube, das wäre schön, wenn man das schon von Kindheit an sozusagen lernen könnte, da diese Verbindung zum Körper gar nicht erst zu verlieren, sozusagen.
Ja. Hast du da, das passt jetzt schön auch vielleicht, um direkt Tools nochmal zu nennen, zum Thema Angst oder so, ne? Weil das hängt ja alles sehr miteinander zusammen. Was kann ich denn machen, um in diese Verbindung zu gehen? Oder was kann ich auch machen, wenn ich merke, ich habe jetzt viel Angst? Natürlich, man kann das Bild ändern, man kann gucken, was man anderes an Gedanken dazu hat, aber was geht noch auf der körperlichen Ebene? Ich weiß, da hast du viele Sachen genannt auf der Fortbildung.
Also ich finde tatsächlich Achtsamkeitsübungen sehr, sehr gut. Die Achtsamkeit hilft uns einfach, uns wieder mit dem Hier und Jetzt zu verbinden. Also bedeutet, weder mit den Gedanken die ganze Zeit in der Zukunft zu sein, mir vorzustellen, oh Gott, was könnte denn da alles passieren, noch zu sehr in der Vergangenheit zu sein und vielleicht zu sagen, oh, ich habe irgendwie da schlechte Erfahrungen gemacht oder so, oder habe mal irgendwann Schmerzen gehabt und konnte damit nicht gut umgehen und vielleicht darüber dann immer wieder nachzugrübeln, sondern dann wirklich mit gezielten Achtsamkeitsübungen, die immer, immer wieder zu üben, damit wir lernen, im Moment zu sein. Und das geht gut über unsere Sinne, weil unser Körper, unsere Sinne sind nun mal im Moment, die sind im Hier und Jetzt. Und da gibt es ganz schöne Übungen, um wirklich bewusst wahrzunehmen, was gerade ist. Und meistens ist man ja in dem Moment gerade sicher, man ist nicht irgendwie in Gefahr, man muss nicht sich akut irgendwie um irgendetwas kümmern, sondern man kann dann ankommen im Körper und erstmal auch spüren und wahrnehmen, was fühle ich eigentlich gerade. Und ich glaube, in der Fortbildung, da stelle ich zum Beispiel die 5-4-3-2-1-Übung vor. Die mag ich auch sehr gerne, weil die sehr leicht erlernbar ist und in allen möglichen Situationen angewandt werden kann. Die bezeichnet eigentlich, dass man erstmal 5 Dinge für sich benennt und bewusst wahrnimmt, vor allem die man sieht, die man hört und die man spürt. Und dann benennt man 4 Dinge, dann benennt man 3 Dinge und dann 2, dann 1. Und bei 2 und 1 kann man gerne auch noch schmecken dazu nehmen und riechen dazu nehmen. Und man geht das langsam durch. Kann man angeleitet machen oder auch einfach nur so für sich. Und nimmt wirklich das ganz bewusst wahr. Und das kann man so als, ja, so eine eher formale Übung machen. Man kann es aber auch super im Alltag einbauen. Also man kann das bei Alltagstätigkeiten machen, beim Essen, beim vielleicht beim Abwasch machen oder Wäsche falten, dass man da eben nicht in den Gedanken wieder abschweift, sondern wirklich bei der Sache ist und sich bewusst Zeit nimmt für diesen Moment und bewusst die Sinne zu spüren. Und das hilft einfach, wenn man das immer wieder übt, bekommt man wieder einen besseren Zugang zu seinen Sinnen und man bekommt einen besseren Zugang zu seinem Körper. Und ich lade auch ganz oft Eltern dazu ein, sich wirklich wie einen Wecker zu stellen tagsüber und immer wieder einen Moment innezuhalten und zu sagen, hey, was spüre ich eigentlich gerade? Wie geht es mir eigentlich gerade? Und welches Bedürfnis habe ich eigentlich gerade? Weil oft rennen wir so durch den Tag und hetzen von einem Ort zum anderen, machen dies und das und sind in Gedanken sowieso schon wieder ganz woanders. Und dann einmal wirklich durch diesen Wecker zum Beispiel ein paar Minuten durchzuatmen und zu sagen, was brauche ich eigentlich gerade? Und manchmal ist es sowas wie, ich muss eigentlich schon die ganze Zeit auf Toilette und habe das irgendwie völlig übergangen. Oder ich habe eigentlich die ganze Zeit Durst und habe dieses Bedürfnis übergangen. Oder eigentlich würde ich mir wünschen, mal 5 Minuten kurz nur da zu sitzen und nichts zu machen. Und in ganz vielen Fällen, nicht in allen, das ist klar, aber in ganz vielen Fällen kann man sich das eigentlich erfüllen. Und das bringt viele dazu, auf Dauer mit der Übung wieder eine bessere Verbindung mit dem eigenen Körper zu bekommen und schneller wieder mitzubekommen, wie geht es mir eigentlich gerade. Und das Gleiche gilt auch für sowas wie Yoga oder progressive Muskelentspannung. Auch da, das steigert einfach das Körpergefühl wieder, dass wir wieder in die Wahrnehmung von unserem Körper kommen, der uns eigentlich den ganzen Tag über viele Signale schickt, was uns gerade gut tun würde.
Ja, wir sind so oft im Unbewussten und in diesem Außen, ne? Einfach wahrzunehmen, was ist da draußen jetzt auch,
ja,
oder mit Menschen in Kontakt zu sein und zu gucken, was braucht der gerade, ne? Gerade wenn schon Kinder da sind.
Ja.
Und das ist so wichtig, irgendwie in sich selber reinzuhorchen. Weil wir, wie gesagt, das ist nicht egoistisch, sondern weil wir ja die Basis des Ganzen sind. Wir sind ja unser, Ja, unser Motor oder unser Gefährt sozusagen. Wenn wir immer nur nach außen gucken, wie im Straßenverkehr, wenn wir immer nur nach den anderen gucken, fällt uns gar nicht auf, dass da jetzt irgendeine Kontrollleuchte an ist oder so. Ne? Also das ist, finde ich, auch ein schönes Bild. Ja. Was ich gerne noch hinzufügen will, ist das Thema Atem. Ne? Irgendwie immer wieder den Atem auch zu beobachten. Und gerade, und das finde ich eine der tollen Sachen, die so rasch gehen können, einen langen Atem, also einen langen Ausatem zu kultivieren, weil das dann auch unser Nervensystem einfach ein Stück weit beruhigt. Und
ja, absolut. Das ist dieses, es geht immer in zwei Richtungen. Also wir können sozusagen zum Beispiel über den Atem den Körper beruhigen. Und dann sendet mein Körper sozusagen auch an meinen Kopf das Signal, hey, es ist alles okay. Du kannst dich beruhigen, du kannst dich entspannen. Und dann kann so dieses Gedankenrasen, die Angst, kann sich beruhigen. Das ganze Nervensystem beruhigt sich. Und es funktioniert aber eben auch andersrum, dass wir sozusagen bei den Gedanken ansetzen. Es gibt verschiedenste Techniken, sage ich mal, um unsere Gedanken zu beruhigen. Und darüber kann auch der Körper runterfahren und das Nervensystem sich beruhigen dann.
Ja, super, genau. Weil unser Körper ist so schlau. Ich mag noch mal kurz den Körper feiern, weil ich denke, wir sind da immer so im Fehlerzoom, ne? Aber eigentlich ist der so komplex, dass wir das ja gar nicht erfassen können und dürfen ihn da auch ganz viel vertrauensvoll anschauen. Ne? Also. Ja, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Mal kurz mit einem Blick. Ich glaube, wir haben ja schon ganz, ganz viel eingepackt in unser Interview und ich würde jetzt gerne noch mal kurz fragen, ob du noch was an Literaturtipp hast oder sagst, hier, da gibt's noch irgendwo was, wo man, wenn man denkt, aber oh, das ist mein Thema, aber ich traue mich vielleicht noch nicht gleich irgendwie zu einer Beratungsstelle oder mich irgendwo zu melden. Wo kann man unter Umständen Hilfe kriegen, die erstmal niedrigschwellig ist? Oder wo gibt's vielleicht Literatur, wo ich noch ein bisschen mehr dazu wissen kann? Hast du da einen Tipp?
Ja, also ich habe, es gibt ein Buch auf Englisch, ist das leider. Also aber für die, die gut Englisch sprechen, gibt es ein ganz, ganz tolles Buch. Das heißt Good Moms Have Scary Thoughts. Also gute Mütter haben ängstliche Gedanken, sage ich mal. Das ist so, das hat immer auf einer Doppelseite ein Thema sozusagen mit einem sehr anschaulichen Comic. Und dann so ein paar Erste-Hilfe-Tipps zu diesem Thema. Und da werden wirklich die verschiedensten Themen, die so aufploppen können, die verschiedensten Gefühle und Gedanken, die man so haben kann als Mutter, aufgegriffen und wirklich gute Tipps gegeben, wie man damit so erstmal umgehen kann. Ist aber leider nur auf Englisch erhältlich. Ich mag sehr, sehr gerne das Buch Mutter sein von Susanne Mirau. Das ist so für diejenigen, würde ich sagen, die genau dieses Thema Erwartungen an sich selber, Ideale hinterfragen und mal überlegen, wie möchte ich eigentlich meine Mutterrolle gestalten haben. Das finde ich dafür sehr, sehr gut. Und auch die Susanne Mirau beleuchtet da sehr gut, wie kommt es überhaupt dazu, dass es diese ganzen Ideale gibt? Woher stammen die? Und wie können wir damit eben umgehen? Dann gibt es das neue Buch Bindung und Burnout von Nora Imlau, wo sie nochmal so ein bisschen beleuchtet, okay, wir wollen alle, ja, nicht alle, aber viele von uns wollen sehr bindungsorientiert mit unseren Babys und Kindern umgehen, sehr achten sehr auf die Beziehung, dass die gut ist zu den Kindern. Und da verlieren wir uns dann manchmal und achten eben genau auf das, was wir gerade eben besprochen haben, nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse. Und in dem Buch beschreibt sie eben ganz gut, wie man versuchen kann und es schaffen kann, das so in Einklang zu bringen, dass man sowohl auf die eigenen Bedürfnisse achtet, als eben auch gleichzeitig ja einen Rahmen fürs Familienleben schafft, der für alle Bedürfnisse sozusagen gut ist. Und ich bin sehr gespannt. Es gibt bald ein neues Buch, das ist noch nicht veröffentlicht, aber es kommt bald raus von der Lea Beck-Hiestermann. Da weiß ich den Titel gerade nicht, aber da geht es um unsere mentale Gesundheit im Wochenbett sozusagen. Und ich schätze sie sehr, auf Instagram ist sie auch sehr vertreten und gibt da immer tolle Tipps. Und ich glaube, das wird ein richtig gutes Buch.
Schön. Ja, ich glaube auch, dass es ja, ich werde das alles verlinken in den Shownotes und na, wenn du das jetzt hier gerade hörst, kann ja auch sein, dass du es erst im halben Jahr hörst nach unserer Aufnahme, dann ist das Buch bestimmt schon da. Aber man
Genau.
kann ja oft auch über einfach die Instagram-Profile dann an die Informationen kommen, zum Beispiel. Ne? Da gute Sache mit Instagram in die Richtung. Nicht in jede Richtung, aber in die auf jeden Fall. Genau. Hast du denn noch einen Tipp, wo kann sich eine Mama direkt melden, wenn sie denkt, ich brauche jetzt Unterstützung? Wo sollte sie sich melden oder wo kann sie hingehen? An wen kann sie sich wenden?
Also wenn ich sage jetzt mal, du ein gutes Vertrauensverhältnis hast zu deiner Hebamme, zu deinem Hausarzt, Hausärztin, Frauenarzt, kannst du dich an die wenden. Die kennen sich oft regional noch mal besser aus und haben vielleicht auch da eine gute Möglichkeit, dich weiter zu verweisen. Ich mag das Hilfetelefon Schwierige Geburt sehr gerne. Also das richtet sich natürlich eben besonders an Frauen, die sagen, oh, ich habe irgendwie an meinem Geburtserlebnis noch zu knabbern. Genau, da gibt es noch das Elterntelefon. Also da kann man sich bei verschiedensten Krisen hinwenden und die beraten einen erstmal, hören einem erstmal zu und können auch erste Tipps geben und einen dann eben auch nochmal regional weitervermitteln. Es gibt auch die Telefonseelsorge, die ist sozusagen nochmal übergeordnet. Die könnte man auch nutzen. Und wenn man jetzt wirklich auf der Suche auch konkret nach einem Therapieplatz ist, kann man sich auch nochmal an diese Nummer von der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Das ist die 116 117. Die können dann eben auch nochmal sagen, hier gibt es noch Therapeutinnen zum Beispiel, an die man sich wenden kann. Manchmal kann man sich auch an die eigene Krankenkasse wenden. Die kann einem auch manchmal weiterhelfen, um wirklich einen Therapieplatz zu finden. Dann gibt es, gerade was jetzt Krisen rund um die Geburt angeht, gibt es den Verein Schatten und Licht e.V. Die haben eben auch ganz viele Listen von Beraterinnen, ehrenamtlichen Beraterinnen, die dann eben auch kostenlos beraten. Aber auch Beratungsstellen, also es gibt auch sowas wie von der Caritas, von Pro Familia, verschiedenen anderen Anbietern, die insgesamt Elternberatung anbieten und die oft wirklich auch gut geschulte Psychologen, Psychologinnen haben, die eben auch zum Beispiel in Schwangerschaftsberatungsstellen arbeiten und wo man auch kostenlose Beratung bekommt. Da ist also, das ist keine Therapiemöglichkeit, aber für viele Krisen auch eine gute Anlaufstelle.
Und natürlich kann man sich jederzeit, wenn man denkt, oh Gott, ist das Land unter, auch an die Kliniken wenden. Ne? Also ich glaube, das ist auch total wichtig. Ich dann irgendwann nachts denke, okay, jetzt ist es, ich weiß nicht, wo rechts und links mehr ist. Ne? Weil manchmal kann sich das ja auch zuspitzen, gerade so eine Angst, ne? Richtung Thema Panikattacken oder ähnliches. Und
Ja,
manchmal ist es
da kann
vielleicht
man
auch.
tatsächlich auch den Notarzt rufen. Also das ist auch okay.
Ja.
Weil man muss es nicht selber einschätzen können, was gerade los ist.
Ja, richtig. Ich danke dir. Ich glaube, das war schon ein total toller Abriss. Ich glaube, da sind jetzt viele, die sagen, oh, das Thema interessiert mich und ich würde dafür mehr, darüber mehr wissen oder irgendwie eine Idee dazu kriegen. Bin ich jetzt da gerade irgendwie drin oder bin ich da jetzt vielleicht auch gefährdet, ne? Da haben wir, glaube ich, jetzt ein schönes Bild geschaffen. Und ich darf jetzt nochmal, um das so rund zu machen, wirklich dieses mit den Ressourcen, was du am Anfang gesagt hast, finde ich so, so wichtig, ja, dass man da schaut. Okay, wie viele Ressourcen habe ich denn? Und wenn man merkt, man ist schon so voll im, ja, kurz vorm Ausbrennen oder ne, hab da keine Kapazitäten mehr, dass es so wichtig ist, dann zu schauen, wo kann ich da was ändern, ne, an dieser Waage. Am Schluss, meines Interviews frage ich immer ganz gern so ein paar kurze Fragen und hätte gern einfach ganz kurze Antworten, weil ich das immer sehr spannend finde, um so ein Bild davon zu kriegen, wer bist du eigentlich? Oder wie tickst du vielleicht? Oder wer sitzt mir da jetzt gerade gegenüber? Und von daher geht es jetzt los und ich frage dich jetzt einfach mal, was ist für dich Liebe?
Das finde ich wirklich eine super schwierige Frage. Für mich ist, glaube ich, Liebe Verbundenheit und Loyalität. Und in Bezug auf meine Kinder auch eine gewisse Bedingungslosigkeit.
Schön. Was bedeutet für dich Glück?
Glück ist, wenn ich mit mir total im Reinen bin, also wenn ich so einen Moment habe, wo ich, ja, wo einfach alles gerade okay ist und ich einfach mal genießen kann. Und ich glaube, so gerade so in letzter Zeit empfinde ich es einfach wirklich als großes Glück, dass ich mit meiner Familie in Frieden und gesund leben darf.
Und was ist für dich Freiheit?
Also ich glaube, Freiheit ist, also das sind schwierige Fragen. Das sind
Weiß.
große Begriffe. Ich glaube, und das passt auch ein bisschen zu unserem Gespräch, Freiheit ist eigentlich, sich von äußeren Erwartungen frei machen zu können, und selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Und wenn ich so ein Gefühl von Freiheit habe, ich auch einfach oft, wenn ich in der Natur bin. Und ja, da vielleicht auch so eine gewisse Weite habe, das ist für mich, das löst schon auch Gefühle von Freiheit einfach aus.
Schön, schön. Und für was? Eigentlich war das eben bei Glück vielleicht schon ein bisschen genannt, aber vielleicht kommt jetzt noch ein anderer Punkt. Für was bist du besonders dankbar aktuell?
Ja, ich würde sagen, das, was ich gesagt habe, also für diesen Frieden und auch die Gesundheit, die ich gerade einfach so in meiner Familie spüren darf. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil es einem so bewusst wird, dass das nicht selbstverständlich ist.
Ja, absolut. Und wenn du aber irgendwas, entweder in deinem Leben oder weltweit oder ne, im Kleinen wie im Großen gedacht, mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was wäre das?
Das wäre wirklich, glaube ich, Frieden und so eine gesicherte Lebensgrundlage für alle Menschen, alle Lebewesen auf der Erde.
Schön wäre es, gell? Es würden so viele andere Dinge, die so im Argen liegen, wären dann auch
Direkt mit in
automatisch
einem.
weg.
Genau. Das ist natürlich, ja, das wäre wirklich toll.
Ja, also arbeiten wir an dem Frieden in uns, dass wir mehr Frieden im Außen haben, weil das ist die Basis dafür.
Das stimmt, ja.
Aber abschließend mag ich dir natürlich jetzt nochmal die Chance geben zu sagen, wie kann man denn jetzt mit dir arbeiten? Was bietest du denn an? Wie kann man dich erreichen? Genau, auch das werde ich alles in den Shownotes natürlich dann, also die Links oder so, da reinschreiben. Genau. Wie kannst du unterstützen?
Ja, also ich biete individuelle Beratung an, zu eigentlich den Themen, die wir heute besprochen haben. Also verschiedenste Krisen rund um die Geburt, vom Kinderwunsch bis, ich sag mal, dein Kind so 3 bis 5 Jahre alt ist ungefähr. So diese Phase würde ich jetzt mal beschreiben, und das kann eben Krisen von Angst bis schwierigste Gefühle sein, aber auch sowas wie Selbstfürsorge, eigene Bedürfnisse im Alltag unterbekommen. Das ist eigentlich so die Bandbreite an Beratungen, die so bei mir auftauchen. Und man findet mich eigentlich am besten über meine Webseite. Das ist einfach annaschmitz.de. Oder auch über mein Instagram-Profil, das ist auch einfach annaschmitz.de. Genau, darüber findet man mich am besten.
Und wenn jetzt hier Fachpersonen zuhören, dürfen sie aber dich auch gerne ansprechen, ob du nicht irgendwo, zum Beispiel in der Klinik oder in einem größeren Rahmen, ne, vielleicht noch
Ja,
Fragen.
genau, also da versuche ich eigentlich auch immer auf meiner Webseite die Angebote aktuell zu halten, also was ich schon für Fortbildung gerade anbiete. Aber natürlich, genau wie du sagst, könnte man mich jetzt auch für zum Beispiel ein festes Team in der Klinik buchen oder so.
Sehr schön. Dann danke ich dir jetzt sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wieder und wieder und wieder. Nein, das
Sehr,
ist doch
sehr
immer
gerne.
spannend. Aber jetzt einfach, genau, dass es heute geklappt hat. Also ich freue mich riesig und ich glaube, das war eine sehr, sehr wertvolle Folge. Und ich glaube, du da draußen kannst sicherlich einiges für dich mitnehmen.
Hat
Dann
mich sehr gefreut, auf jeden
magst du noch einen letzten Satz sagen, der so dir in den Sinn kommt? Der Bedarf, darauf warst du nicht vorbereitet. Aber vielleicht gibt es einfach einen kurzen Impuls, der dir kommt, was du so einer Mama mitgeben willst, die entweder gerade schwanger ist oder jetzt gerade frisch Mama geworden ist, wo du jetzt aus dem Herzen raus denkst, das solltest du wissen.
Ich glaube, das, was wir auch schon zwischendurch angesprochen haben, dass erstmal alle Gefühle okay sind und dass du für dich sorgen darfst und auch dich in den Blick nehmen darfst in dieser Zeit.
Okay. Vielen lieben Dank. Dann dir da draußen, Zuhörerin oder vielleicht auch Zuhörer. Bei mir fallen immer die Männer hinten runter und die Papas. Eine Folge habe ich mal für einen Papa auf, also für Männer, für Papas aufgenommen, aber ansonsten klare Zielgruppe, die Mamas in meinem Podcast. Also ich danke auch dir fürs Zuhören. Ich danke dir, Anna, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche jetzt dir, Anna, und auch dir da draußen einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Hey, ja, danke, dass du hier reingehört hast und dich da mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, vielleicht in der Vorbereitung auf dein Mama werden oder jetzt in deiner Schwangerschaft oder aber auch vielleicht, wenn du schon Mama bist und vielleicht das Gefühl hast, du bist betroffen. Oder du kennst jemanden, die vielleicht oder der davon betroffen sein könnte, dann vielen lieben Dank, dass du hier reingehört hast. Und dir, liebe Anna, natürlich herzlichen Dank für deine Zeit und dein Expertenwissen, was du hier geteilt hast. Die Auflistung der Unterstützungsoptionen und den Kontakt von Anna Schmitz habe ich in die Shownotes gepackt. Also da kannst du einfach reinschauen und dir die Informationen direkt rausholen. Und ich wünsche dir, dass es dir gut geht, dass du dir Unterstützung holst oder natürlich gerne diesen Podcast weiterleitest, wenn du beim Hören gemerkt hast, oh, vielleicht die ein oder andere Freundin oder wer auch immer könnte Unterstützung gebrauchen, dann ist es vielleicht eine Idee, diesen Podcast weiterzugeben. Wir beide, die Anna und ich, danken dir, wenn du auch diesen Podcast bewerten möchtest, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Und natürlich komm auch gerne auf mein Instagram-Profil, da wird es einen Post geben und da werden wir genau zu diesem Thema diskutieren. Ganz kurz noch zu meinem Angebot. Auch ich begleite Frauen im Übergang zum Mama-Werden, also in der Schwangerschaft und in der Zeit danach. Oder auch, wenn sie generell Mama sind. Also ich bin Mama Mindset Coach. Und wenn du da Lust hast auf einen Frauenkreis oder die 1:1-Arbeit mit mir oder weitere Podcasts natürlich hören möchtest und dich inspirieren lassen möchtest, dann bleib dran, bleib dabei und melde dich von Herzen gern bei mir. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.